am Morgen vorgelesen.
Die Autorin und Philosophin Svenja Flasspöhler hat einen Essayband über das Streiten geschrieben. Sie sagt über sich selbst, und viele andere sagen das auch über sie, dass sie eine streitbare Person ist, eine, die sich gerne streitet und mit einer gewissen Lust angreifbare Positionen vertritt. Dabei ist ihre persönliche Erfahrung eine andere. Ihre Kindheit in einer Patchwork-Familie ist von viel Streit geprägt gewesen, der dieses ganze Familienleben für sie zerstört hat, weil die Eltern sich bis aufs Blut, möchte ich sagen, gestritten haben. Aber was genau ist denn nun ein Streit? Svenja Flasspöhler sagt, dass ich meine Perspektive gegen eine andere stelle, die ich für falsch halte. Also keine empathische Übernahme der Sicht des anderen, sondern ich habe Recht und du nicht. Da kann es natürlich leicht passieren, dass Streit in gegenseitige Vernichtung ausartet, muss aber nicht. Wie man richtig streitet und wie man aus dem Streit Rückschlüsse und Erkenntnisse auf die Kommunikation in sozialen Medien ziehen kann, in denen sich Vernichtungswünsche ja einfach so ausbreiten können. Darüber unter anderem schreibt Svenja Flasspöhler und sie geht auch darauf ein, was wir dabei von Sigmund Freud lernen können. Bindung entsteht nur, wo Widerspruchsgeist nicht unterdrückt wird. Also, ein guter Streit ist möglich und nötig. Hier ist der zweite Teil von Svenja Flasspöhler. Streiten.
Du überhaupt. Oh mein Gott, das ist so ein typischer Jack-Satz, wie aus dem Bilderbuch. Was soll das denn wieder heißen? Sie starren einander einen Augenblick lang an. Es ist still, sie sind allein, der Boden ist staubig und es könnten ebenso gut kleine Steppenläufer zwischen ihnen umherwehen. So sehr ähnelt die Szenerie plötzlich dem ehelichen Gegenstück eines Duells. Zwei Scharfschützen, die einander taxieren. So beschreibt der Schriftsteller Nathan Hill den beginnenden Streit eines Paars in seinem Roman Wellness. Die beiden stehen im dreckigen Rohbau ihrer Traumwohnung. Noch können Jack und Elizabeth sich entscheiden, die Pistolen im Halfter zu lassen. Noch ist es nicht zu spät, auf Gewalt zu verzichten und aufeinander zuzugehen. Ein heikler Moment, der in beide Richtungen offen ist. Besonnene Pazifizierung oder blutige Schlacht. Und um es direkt vorwegzunehmen, die Sache geht nicht gut aus. Intimbeziehungen besitzen, das zeigt nicht nur meine Kindheitserfahrung, ein spezifisches Eskalationspotenzial. Während sich mit Bekannten oder Kollegen vergleichsweise leicht streiten lässt, ohne dabei Schläge unterhalb der Gürtellinie auszuteilen, werden Auseinandersetzungen unter Paaren nachgerade blitzartig persönlich und verletzend, arten aus in einen Kampf um Leben und Tod. Aber warum birgt der Intimkrieg eine solche Explosivität? Weshalb gehen sich ausgerechnet Menschen, die sich nah sind, verbal derart schnell an die Gurgel? Antworten finden sich in Georg Simmels Abhandlung »Der Streit« aus dem Jahr 1908, die immer noch von hoher Aktualität ist. So rasant die Welt sich wandelt, ist die DNA der Beziehungsgrausamkeit heute offenbar immer noch dieselbe. Simmel analysierte die Eskalationsdynamiken in Nahverhältnissen mit größter Klarsicht und war doch weit davon entfernt, Paaren Harmonie anzuempfehlen. Vielmehr arbeitet er die Unerlässlichkeit des Streitens in Liebesbeziehungen präzise heraus. Denn, um es in Abwandlung des berühmten Helmut-Schmidt-Zitates zu sagen, eine Liebe, in der nicht gestritten wird, ist keine. Und mit Streit meint Simmel nicht bloß vordergründige alltägliche Streitigkeiten, sondern Konflikte, die bis zum Grund des Verhältnisses gehen. Streit, so lautet Simmels zentrale These, bedeutet nicht einfach drohendes Chaos und Zerfall, sondern ist gerade umgekehrt eine Vergesellschaftungsform. Erst durch Streit finden die Mitglieder einer Gruppe das rechte Verhältnis zueinander. Nähe und Distanz werden durch stete Dissonanzen austariert. Und Kämpfe machen das Zusammenleben dynamisch, bewahren jede Ordnung vor tödlicher Erstarrung. Das gilt nun auch und gerade für Liebesbeziehungen, denen Simmel in seiner Abhandlung ein besonderes Interesse widmet. Konflikt und Bindung sind dialektisch miteinander verschränkt. Ein gewisses Maß von Misshelligkeiten, innerem Auseinandergehen und äußeren Kontroversen mit alledem, was das Band schließlich zusammenhält, sei auch für das Ehebündnis konstitutiv, so Simmel. Und der Streit ist dabei eben nicht nur ein lästiges Übel, das man sich in festen Bindungen leider einkauft. Vielmehr kann gerade er ein Zeichen dafür sein, dass diese Bindungen wahre Substanz haben. Umgekehrt sind Verhältnisse, in denen Streit durch Höflichkeit und wechselseitiges Zuvorkommen vermieden wird, Simmel zufolge eher brüchig. Sie haben keine tiefe, verbindende Emotionalität. Und um genau diesen Mangel an Gefühl zu vertuschen, so Simmel, lasse man es gar nicht erst so weit kommen. Paare, die auf solch konfliktvermeidende Weise agierten und zu ganz übertriebenen Selbstlosigkeiten neigten, fehle die letzte, unbedingteste Hingebung des Gefühls. In Beziehungen aber, in denen diese Hingebung in der Tiefe gegeben ist, offenbart der Streit genau das. Man kann es sich leisten, hart zur Sache zu gehen. Die stärkste Liebe kann am ehesten einen Stoß aushalten, schlussfolgert Simmel, während in geringeren Gefühlstiefen wurzelnde Beziehungen fortwährend Harmonie brauchen, um sich über das Fehlen fester emotionaler Verankerung hinwegzutäuschen. So weit, so gut. Gleichzeitig aber entgeht Simmel als wirklichkeitserprobtem Soziologen natürlich nicht, dass aus einem Stoß sehr schnell ein ultimativer Vernichtungsschlag werden und, wie er es formuliert, der Zwist unter intimen Menschen tragischere Folgen als unter Fremderen haben kann. Womit wir wieder bei Jack und Elizabeth wären. Kehren wir also noch einmal zurück zu jener Szene aus Hills Roman, in der sich die beiden wie Scharfschützen gegenüberstehen. Und das, obwohl sie durchaus zu jenen Paaren zählen, die, ganz im Sinne Simmels, tief verbunden sind. Seit 20 Jahren haben sie eine Beziehung, wissen wechselseitig um ihre problematischen Kindheiten, erkennen sich im jeweils anderen, fühlen sich seelenverwandt, und zwar gerade aufgrund ihrer biografisch bedingten Verwundungen. Weshalb man allzu gern annehmen möchte, dass sie diese Verbundenheit auch jetzt, in diesem Augenblick der Entscheidung, davon abhält, bis zum Äußersten zu gehen. Wie die meisten Ehepaare, so heißt es an besagter brenzliger Stelle weiter, verfügen sie über ein größtenteils unausgesprochenes Regelwerk, das festlegt, wie gestritten wird. Vor allem, was ein fairer und was ein schmutziger Streit ist, wie man produktiv oder unproduktiv streitet. Und sie wissen, eine der schmutzigsten und unproduktivsten Arten zu streiten besteht in Verallgemeinerungen, in abstrakten Pauschalaussagen, darin, sich etwas in einem einzelnen Augenblick Gesagtes herauszupicken und zu behaupten, es sei immer so, einen kleinen Fehltritt als Anlass zu nehmen, große Löcher in die Persönlichkeit oder den Charakter des anderen zu schießen. Diese Beschreibung weist uns auf wesentliche Punkte hin, die Simmel bereits am Anfang des 20. Jahrhunderts analytisch genau herausarbeitet. Entscheidend sind zwei dialektisch verschränkte Momente, die den Streit unter Paaren von einem Streit unter Fremden klar unterscheiden. Nämlich erstens das Herauspicken von Kleinigkeiten und zweitens die Verallgemeinerungen. Dass minimale Anlässe in Nahverhältnissen plötzlich riesig werden können, erklärt Simmel damit, dass Paare, anders als Fremde, viel Gemeinsames haben, sodass jeder kleinste Antagonismus eine ganz andere relative Bedeutung hat als zwischen Fremderen, die beiderseitig von vornherein auf alle möglichen Differenzen gefasst sind, so Simmel. Gerade dann also, wenn Menschen vieles teilen, können die wunderlichsten Kleinigkeiten und Lappalien sie brutal entzweien. Inmitten der großen Gleichheit wird die Schärfe des Gegensatzes als etwas ganz Unerträgliches fühlbar, schreibt Simmel. Noch entscheidender aber ist das zweite Moment, das unauflöslich mit dem ersten verbunden ist. Die Kleinigkeit wird plötzlich zum Kennzeichen der ganzen Person. Ob offene Zahnpastatube oder ein falsches Wort am Frühstückstisch, die Kleinigkeit steht als Pars pro Toto für den Menschen an und für sich. Und so kippt jede sachliche Debatte blitzschnell in eine Attacke auf den Partner selbst, der mit Haut und Haaren in den Streit hineingerissen wird. Je mehr wir als ganze Menschen mit einem anderen gemein haben, schreibt Simmel, je mehr wir uns mit ihm sozusagen identisch fühlen, desto persönlicher und totalitärer wird ein Streit geführt. Der Soziologe bringt das auf die Formel »Du überhaupt«. In einem Streitgespräch unter Fremden ist diese Gefahr der Totalisierung von vornherein gebannt, denn dem Fremden, mit dem man weder Qualitäten noch weitere Interessen teilt, steht man objektiv gegenüber. Man reserviert die eigene Persönlichkeit, deshalb nimmt die einzelne Differenz nicht so leicht den ganzen Menschen mit, so formuliert es Simmel. In Intimbeziehungen dagegen ist die eigene Persönlichkeit nie außen vor. Jede Winzigkeit wird zum Gewand für die ganze Seele. Mit anderen Worten, was der andere sagt oder tut, ist nie nur für sich genommen gültig, kann nicht getrennt werden vom Rest, sondern es ist immer das Ganze, was sich zeigt. Simmel formuliert das so: Einmal so verbundene Menschen sind zu sehr gewöhnt, in die Seiten, die sie sich gerade zuwenden, die Totalität ihres Seins und Fühlens hineinzulegen, um nicht auch den Streit mit Akzenten und gleichsam mit einer Peripherie auszustatten, durch die er weit über seine Veranlassung und ihre objektive Bedeutung hinauswächst und die Gesamtpersönlichkeiten in die Entzweiung hineinreißt. Sätze, an denen sich ein solches Hineinreißen gut erkennen lässt, enthalten Wörter wie immer, typisch und wieder, um anzuzeigen, dass sich aus einem einzigen Streitpunkt der erbärmliche Gesamtcharakter des anderen erschließen lässt. Das ist so ein typischer Jack-Satz. Was soll das denn wieder heißen? Wer einmal in den Strudel eines solchen Schlagabtauschs hineingerät, kommt schwer wieder heraus. Angriff erzeugt Gegenwehr, jede Verletzung schreit nach Vergeltung und so schrauben sich die Streitparteien immer tiefer hinein in eine Kampflogik, in der jeder Hieb, jeder Stich möglichst tief gehen muss, um den anderen endlich in die Knie zu zwingen. Und naturgemäß funktioniert der Vernichtungsmodus umso besser, je genauer man um die Wunden des anderen weiß. Was einst die intime Beziehung begründete, wird zur grausamen Waffe. Was Georg Simmel im Jahr 1908 allerdings nicht vorhersehen konnte: Die Streitdynamik von Intimbeziehungen hat sich inzwischen in die Öffentlichkeit übertragen. Grund hierfür ist der technologische Wandel, der damit einhergehende Anspruch an das Verhalten anderer und die Leichtigkeit, mit der Gesamtpersönlichkeiten vernichtet werden können. Genauer, die Dialektik aus Kleinigkeit und tödlicher Verallgemeinerung, immer typisch, ist das Wesensmerkmal der Digitalweltdynamik. Die Lappalie wird zum Politikum, weil Kameras dank Smartphone allgegenwärtig und aus Empfängern auch Sender geworden sind. Ein Lachen im falschen Augenblick, auch wenn es sich in dritter oder vierter Reihe ereignet, kann so leicht zum Verhängnis werden. Ein Halbsatz geäußert in einer Talkshow macht bei Social Media die Runde und gilt als Ausweis der ganzen Person, die diesen herausgerissenen Satzfetzen in einem bestimmten Zusammenhang und in einer bestimmten Situation hervorgebracht hat. Zugespitzt formuliert: Der Streit unter Fremden hat sich dem Streit unter Liebenden angeglichen, weil durch die tyrannische Intimität der Digitalwelt niemand mehr im eigentlichen Sinne fremd ist. Der Narzissmus des Begehrens, das mein Gegenüber mir gleichen soll, ist zum gesellschaftlich-medialen Funktionsmechanismus avanciert. Auf öffentliche Personen reagiert man folglich ganz ähnlich wie auf Intimpartner. Antagonismen werden als etwas ganz Unerträgliches, so wie Simmel das formuliert hat, empfunden und nie punktuell für sich genommen, sondern immer als Symptom der ganzen Persönlichkeit gelesen. Du überhaupt. Sich aus dieser Schlinge herauszuwinden, ist, wie in der Liebe, alles andere als leicht. Grenzen der Vernunft. Im November 2016, gut ein Jahr nach Angela Merkels folgenreichem Satz »Wir schaffen das«, gab Jürgen Habermas den Blättern für deutsche und internationale Politik ein langes Interview. Der Philosoph sprach sich damals dagegen aus, sich mit Politikern der AfD überhaupt ernsthaft auseinanderzusetzen. Anstatt mit dieser unsäglichen Truppe zu streiten, plädierte er für entschiedene Ignoranz. Nur Dethematisierung könnte dem Rechtspopulismus das Wasser abgraben, so Habermas. Wer ihm hingegen Aufmerksamkeit statt Verachtung schenke, dürfe von der Zivilgesellschaft nicht erwarten, dass sie rechte Parolen und rechte Gewalt ächtet. Der Frontlinie Wir gegen das System, die von rechts definiert werde, erteilte Habermas eine klare Absage. Die politische Polarisierung müsse sich vielmehr zwischen den etablierten Parteien um sachliche Gegensätze kristallisieren. Für den Umgang mit AfD-Wählern empfahl er den Politikern dieser Parteien, sie sollten diese Art von besorgten Bürgern, statt um sie herumzutanzen, kurz und trocken als das abtun, was sie sind. Der Saatboden für einen neuen Faschismus. In diesen Aussagen zeigt sich der Kern und gleichzeitig die Sollbruchstelle des herrschaftsfreien Diskurses, dessen tragendes Prinzip die Vernunft ist. Unter den Diskursteilnehmern, so besagt dieses Modell, solle in einer idealen Sprechsituation der zwanglose Zwang des besseren Argumentes gelten, um so frei und vernunftgeleitet einen gemeinsamen Willen herauszubilden. Auf der Basis eines solchen rationalen Diskurses könnten alle moralischen und rechtlichen Normen von allen Teilnehmern mit guten Gründen bejaht werden. Was sogleich die Frage aufwirft, wie sich die oben zitierten Sätze, die auf Dethematisierung bestimmter politischer Positionen abzielen, in diese Diskurslogik fügen. Wenn der herrschaftsfreie Diskurs wirklich auf dem Prinzip der Deliberation, also der freien Beratschlagung aller Betroffener beruht, müssten da nicht streng genommen auch AfD-Politiker wie Anhänger am Tisch Platz finden? Wie sonst könnte ein Diskurs wahrhaft herrschaftsfrei sein? Womit wir bei der empfindlichen Stelle der Diskursethik wären. Denn die Vernunft ist bei Habermas nicht nur das regulative Kommunikationsprinzip, sondern gleichzeitig konstitutiv für das Zustandekommen des Diskurses. Genauer, mit regulativ ist gemeint, dass sich die Vernunft im Diskurs nach und nach durchsetzen soll, was, so Habermas, schlussendlich zum Konsens führt. Konstitutiv ist die Vernunft insofern, als jeder Diskursteilnehmer in seiner Rede vier Bedingungen erfüllen muss: Verständlichkeit, Wahrheit, Richtigkeit und Wahrhaftigkeit. Diese Bedingungen wiederum treffen sich laut Habermas in der Vernünftigkeit, woraus folgt, dass die Vernunft auch die Eintrittskarte in den Diskurs ist. Was sich durchsetzen soll, muss von vornherein gegeben sein. Auch wenn natürlich nicht von der Hand zu weisen ist, dass Kommunikation nur gelingt, wenn wir einander nicht anlügen oder Falschbehauptungen kursieren, wurde Habermas für diesen Zirkelschluss vielfach kritisiert. Denn ist bei Sachfragen immer glasklar, was richtig, wahrhaftig, wahr ist? Oder steht genau das zur Disposition? Zugespitzt könnte man die Kritik so formulieren: Irrational sind für Habermas Äußerungen, die sich den anderen Diskursteilnehmern nicht erschließen, was bedeutet, fundamentales Nichtverstehen und unüberwindbare Differenzen innerhalb einer Diskursgruppe sind im vernunftbasierten Konsensmodell von Habermas schlicht nicht vorgesehen. Doch sind genau diese Grabenkämpfe häufig die schmerzliche kommunikative Realität, zumal in unseren Tagen, der Zeit der nervenaufreibenden Großkrisen. Tatsächlich musste Habermas im Jahr 2022 selbst erfahren, was es bedeutet, nicht verstanden zu werden, als er die Waffenlieferungen an die Ukraine in der Folge des russischen Angriffskrieges kritisierte. Im Netz und in vielen Leitmedien wurde der Philosoph scharf und polemisch attackiert. Plötzlich war er derjenige, dem man Unvernunft und die regressive Russlandtreue attestierte. Ja, plötzlich fand er sich in der Schmuddelecke der Russlandversteher wieder, in der ausgerechnet auch die AfD hauste. Mit dem rationalitätsbasierten Konsensmodell, das Habermas vorschlägt, lassen sich solche Debattenphänomene nur schwer erklären, denn in zeitgenössischen Streitfragen herrscht tiefe Uneinigkeit darüber, was überhaupt als vernünftig, als wahr und richtig zu gelten hat. Und, so könnte man fragen, Ist das nicht vielleicht sogar gut so und gerade ein Anzeichen lebendiger Streitkultur? Denn wenn bloß diejenigen zum Diskurs zugelassen werden, die im Grunde bestimmte Normen und Werte teilen, was sie im Augenblick vielleicht nur noch nicht wissen, besteht dann nicht die Gefahr, dass am Ende ausschließlich die miteinander diskutieren, die sich in den heiklen Punkten ohnehin einig sind? So gesehen wäre der herrschaftsfreie Diskurs in Wahrheit eine Streitvermeidungstheorie, damit etabliert bleibt, was etabliert ist und bestimmte Gewissheiten gar nicht erst angetastet werden. Gleichzeitig spricht vieles dafür, Habermas angesichts der drastischen und gezielten Grenzüberschreitungen von AfD-Politikern sogar entschieden zuzustimmen. Nur wenige Wochen bevor Habermas den Blättern sein Interview gab, hatte der Thüringer AfD-Fraktionsvorsitzende Björn Höcke bei einem Sommerfest vor jubelnden Anhängern mit Blick auf die etablierten Parteien von entarteter Politik gesprochen und seinen rechtsextremen Flügel als letzte evolutionäre Chance für unser geliebtes Vaterland bezeichnet. Will, ja sollte man wirklich ernsthaft mit Menschen streiten, die erwiesenermaßen gezielt nationalsozialistisches Vokabular verwenden und den Holocaust zum Vogelschiss der Geschichte erklären, wie Höckes Parteikollege Alexander Gauland in einem vielbeachteten Tabubruch dies tat? Wie wäre dann noch zu verhindern, dass eine solche Rhetorik wieder salonfähig, ein solches Denken politisch wieder mitbestimmend, gar bestimmend wird? Es gibt Gewissheiten, die preiszugeben, die dunkle deutsche Vergangenheit wieder heraufbeschwören würde. Sie müssen unangetastet bleiben, damit die Bundesrepublik ihr eigenes Fundament eines entschiedenen Nie wieder nicht untergräbt. Gerade um diese Unantastbarkeit zu schützen, ist es notwendig, die Sollbruchstelle der Habermas'schen Diskursethik noch genauer auszuloten. In der Tat ist es bemerkenswert, dass Habermas auf die Kraft der Vernunft setzt, während seine geistigen Väter Theodor W. Adorno und Max Horkheimer diese in der Dialektik der Aufklärung ganz grundsätzlich als unterdrückerische Bewusstseinsstruktur und gefährliches Identitätsdenken problematisierten. Zwar teilt Habermas sehr wohl die Kritik von Adorno und Horkheimer an der instrumentellen, verdinglichenden Vernunft, wie sie sich in Reinform im Faschismus zeigt. Gleichzeitig aber hat er sich zur Aufgabe gemacht, einen umfassenden Begriff von Vernunft zu rehabilitieren, um seine Theorie kommunikativer Rationalität überhaupt formulieren zu können. Aufklärerische Rationalität, so arbeiteten Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung heraus, sei unauflöslich verbunden mit einem Willen zur Macht. Beherrscht werden muss die äußere Natur, um sie sich zu Diensten zu machen, und beherrscht werden muss auch die innere Natur, also Triebe, Affekte, Gefühle. In Homers Held Odysseus, der den Verlockungen der tödlichen Sirenen durch die List der Vernunft entkommt, sahen Adorno und Horkheimer entsprechend den Prototypen der aufgeklärten bürgerlichen Subjektivität. Odysseus ist das Selbst, das immerzu sich bezwingt und so die Kontrolle behält. Auch das abstrakte, systemische Denken, in dem das Besondere einem Allgemeinen untergeordnet wird, sahen die Philosophen als charakteristisch an für die Herrschaft der Vernunft. Um diese Herrschaft aufrechtzuerhalten, muss das Inkommensurable getilgt werden. Aufklärung, schreiben Horkheimer und Adorno, schneidet das Inkommensurable weg. Und, Zitat, was anders wäre, wird gleich gemacht. Denn es darf überhaupt nichts mehr draußen sein, weil die bloße Vorstellung des Draußen die eigentliche Quelle der Angst ist. So heißt es in der Dialektik der Aufklärung. Man könnte es Ironie der Geschichte nennen, dass diese Dialektik just jenen, denen Habermas eigentlich das Wort entziehen will, im politischen Kampf um Wählerstimmen geradewegs in die Hände spielt. Anders gesagt, es wäre für die AfD ein leichtes, sich die Ausführungen Adornos und Horkheimers anzueignen und sie gegen das vernunftgeleitete Ausschlussdenken des Habermas'schen Diskursprinzips zu wenden. Das entsprechende Narrativ geht so: Die Alternative für Deutschland, so lautete entsprechend die Kritik von rechts im Fahrwasser der kritischen Theorie, ist das Gefahrvolle draußen, das im totalitären System der linksliberalen Vernunft keinen Platz hat und die eigentliche Quelle der Angst ist. Die AfD ist für die geschlossene Vernunftwelt des Jürgen Habermas das andere, Irrationale. Sie ist das, was es nicht geben darf, weil sich an ihr offenbart, dass die Vernunft in Wahrheit nur eine Chiffre für Macht ist. Von hier aus ist es nur noch ein kleiner Schritt zu der Behauptung, die wahren Faschisten seien die grün versifften Diskurspolizisten, die Andersdenkenden den Mund verbieten, um die Herrschaft über den Diskurs zu behalten. Natürlich gehorcht eine solche Rhetorik einem altbekannten Opfernarrativ, das lautstarken parlamentarischen respektive gesellschaftlichen Widerspruch absichtsvoll als Propaganda und Meinungsdiktatur missdeutet. Gleichzeitig aber ist nicht von der Hand zu weisen, dass die AfD für Habermas in der Tat die inkommensurable, irrationale, affektgesteuerte, unsägliche Truppe ist, die Bürgerinnen und Bürger verführt. Ähnlich wie einstmals die Sirenen den Helden Odysseus, nur mit dem Unterschied, dass die AfD-Sirenen dieses Mal Erfolg haben könnten. Spiegelbildlich dazu verortet Habermas sich und seine politische Agenda, deren Fundament das nie wieder ist, selbstgewiss im Reich des Rationalen. Überspitzt formuliert, der Cheftheoretiker der Frankfurter Schule geriert sich wie ein Odysseus im Meer gefahrvoller Meinungen, vor denen es die affizierbare Bevölkerung zu schützen gilt. In der Diktion von Habermas zeigt sich diese Dynamik der Gefühlsauslagerung, wenn er im besagten Blätter-Interview von den Affekten des Herrn Meuthen spricht. Oder wenn er sagt, dass dem rechtspopulistischen Protest angesichts der gegenwärtigen politischen Lage, die keine Perspektiven biete, nur noch der Rückzug ins Expressive und Irrationale bleibe. Affekte werden konsequent auf die Gegenseite projiziert, wodurch nolens volens das altbekannte Klischee eines arroganten Elitismus aufgerufen wird, das gerade Höcke und Co. gerne ins Feld führen. Doch sind diese unfreiwilligen Vorlagen für Rechtsextremisten nicht einmal das größte Problem. Noch schwerwiegender ist, dass die, die sich auf der Vernunftseite wähnen, verkennen, dass Affekte sich nicht in Luft auflösen, nur weil man sie bei sich selbst nicht sehen will. Genauer, wenn Horkheimer und Adorno recht hatten und dass draußen die eigentliche Quelle der Angst ist, entkommt auch Habermas seinen eigenen Affekten nicht. Vielmehr verhält es sich umgekehrt. Je unbedingter der Wunsch ist, das Inkommensurable zu bannen, also aus dem Diskurs herauszuhalten, desto stärker fällt die Reaktion aus, wenn es sich eben doch im Innern, sprich auf der politischen Bühne, bemerkbar macht. An die Stelle einer differenzierten Betrachtung der jeweiligen Äußerungen tritt dann schnell ein fast hysterischer Abwehrreflex. Man reagiert hochaffektiv, doch man merkt es gar nicht, weil der Affekt für den Betreffenden selbst als durch und durch rational erscheint. So besteht die Gefahr, dass die Grenzen des Diskurses aus Angst vor dem Draußen mitunter zu rigide überwacht werden. Man kennt das aus vielfältigen Shitstorm-anfälligen Debatten. Sobald sich ein anderes Denken artikuliert, das bestimmte Normen und Werte nicht teilt, setzt Panik und eine affektgesteuerte Hermeneutik des Verdachts ein. Und ich spreche hier gerade nicht von eindeutig faschistischen Äußerungen, sondern vielmehr von Positionen, die sich in wesentlichen normativen Punkten von der eigenen Position unterscheiden, ob es der Umgang mit Migration, Pandemien oder Angriffskriegen ist. Solche Positionen mögen subjektiv eine Zumutung darstellen, weil man sie nicht teilt. Doch an dieser Stelle muss man genau hinschauen. Es besteht eine Differenz zwischen einer explizit faschistischen Diktion, die nicht zu tolerieren ist, und einer politisch fundamental anderen Meinung, die sich im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegt. Diese Differenz wird oft übersehen. Nicht jedes Denken, das den eigenen Vorstellungen von Vernunft widerspricht, ist gleich ein Saatboden für einen neuen Faschismus. Der Versuch, vorschnell abweichende Positionen zu heiklen Fragen aus dem Diskurs zu verbannen, könnte zu einer fatalen Schwächung demokratischer Resilienz führen. Selbst solche politische Gegner, die trotz aller Differenzen Verbündete im Kampf gegen den Faschismus sein könnten, werden zu Feinden, zerfleischen sich gegenseitig. Der grinsende Sieger trägt den Namen Höcke und lässt sich derweil in Thüringen von seinen Fans bejubeln.
Svenja Flasspöhler mit dem zweiten von insgesamt 4 Ausschnitten, die wir in dieser Woche für Sie haben aus ihrem Essay Streiten. Jederzeit für Sie zum Nachhören in unserer NDR Kultur App und auf unserer Homepage ndr.de/kultur. Das Hörbuch ist bei Roof Music erschienen und das Buch im Hansa Verlag.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Beate Rüsapp. US-Präsident Trump hat nach einem Treffen mit Israels Ministerpräsident Netanyahu angekündigt, dass die USA die Kontrolle über den Gazastreifen übernehmen werden. Auf Nachfrage eines Journalisten schloss er nicht aus, amerikanische Soldaten in die Region zu entsenden. Aus der Nachrichtenredaktion Johannes Zuber.
Wir werden tun, was notwendig ist, sagte Trump. Demnach geht der US-Präsident von einem langfristigen Engagement der USA in der Region aus. Er sagte, die USA würden das zerstörte palästinensische Küstengebiet wirtschaftlich entwickeln. Dort würden tausende Arbeitsplätze entstehen für alle. Zuvor hatte der US-Präsident bereits angeregt, alle 1,8 Millionen Menschen aus dem Gazastreifen dauerhaft umzusiedeln. Wohin blieb offen? Netanyahu lobte Trump für seine frischen Ideen. Diese Art zu denken werde die Geschichte verändern und dem Nahen Osten Frieden bringen, sagte der israelische Regierungschef. Trump erklärte auf der Pressekonferenz